Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Datenfreiheit, Folge 38. Heute sprechen wir über die Informationsfreiheit. Wir sprechen über Transparenzportale und die fünften IFG-Days am 11. und 12. Juni hier in Stuttgart. Im Urteil des Monats geht es um ein interessantes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das für zulässig erklärt, dass Behörden vor der Bearbeitung von IFG-Anträgen nach dem Namen und der Anschrift der antragstellenden Person fragen können. Interessante Themen, die ich heute bespreche mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber, und mit Sabine Krolini. Sie leitet bei uns die Abteilung Informationsfreiheit. Hallo Tobias, hallo Sabine.
Hallo zusammen.
Hallo.
Fragen wir gleich mit den IFG-Days an. Am 11. und 12. Juni haben wir wieder eingeladen zu den Informationsfreiheitstagen. Wir sind wieder in Stuttgart, nachdem wir in den vergangenen Jahren in Freiburg und Monheim waren. Wir gehen ins Kino, Sabine. Erzähl mal, worauf können sich alle freuen?
Ja, zum 5-Jährigen mussten wir natürlich wieder hierher zurückkommen. Ganz wichtig war es, dass wir die IFG-Days wieder so bürgernah wie möglich machen, dass wir ein breites Publikum ansprechen, denn das genau ist das Ziel der IFG-Days. Es ist sowohl eine Fachtagung für alle, die Informationen möchten, die sich über interessante Urteile, über interessante Diskussionen, aktuelle Entwicklungen informieren möchten, aber auch für alle eigentlich, die sich mit dem Begriff Informationsfreiheit, mit dem Thema Transparenz und Diskurs in der Demokratie auseinandersetzen möchten. Und da haben wir was Besonderes vor. Wir gehen ins Kino und zeigen einen Film.
Welchen?
Ja, das ist natürlich thematisch vorgeprägt, ist ja klar. Wir machen hier beim Landesbeauftragten immer großes Kino und dieses Mal zeigen wir eine Dokumentation über Investigativjournalismus. Der Film heißt Hinter den Schlagzeilen. Er zeigt auf, wie Diskurs in der Demokratie funktionieren sollte und vor allem geht es um das Thema, wie umsichtig und wie tiefgreifend Recherchen von Journalistinnen und Journalisten durchgeführt werden müssen, um bevor sie überhaupt gesendet werden und um valide Informationen zu bieten, die in der Öffentlichkeit ja auch diskutiert werden sollen.
Ging es um die Panama Papers oder was? Oder ich erinnere
ganz
mich.
Spannend, genau. Ja, genau. Also die Dokumentation zieht sich über 2 Jahre und ja. Der Ausgangspunkt waren die Panama Papers. Ja. Da geht es dann aber noch ein Stück weiter. Es ging dann auch noch um einen weiteren Skandal, der sich um Österreich, deute mal so ein bisschen an, Ibiza-Affäre noch damit beschäftigt. Ja, also auch darauf wird die Dokumentation noch eingehen. Aber das Wichtige ist, dass wir das Ganze nicht nur einfach zeigen, sondern auch einen Rahmen setzen. Wir erklären, was hat es mit Informationsfreiheit zu tun, was hat es mit Transparenz in der Demokratie zu tun. Und wir haben uns natürlich ein hochkarätig besetztes Podium eingeladen.
Schön. Ja, genau. Ich lese mal vor. Christine Haag vom Landesmuseum Württemberg. Mhm. Esther Mehnhardt, sie ist Journalistin und auch unter anderem bei Netzpolitik.org. Stefan Brink, unser ehemaliger Landesbeauftragter und der jetzt in Berlin ein Institut leitet. Und Matthias Rossi, ein Staats- und Verwaltungsrechtler.
Ganz genau. All diejenigen beschäftigen sich mit dem Thema Informationsfreiheit, Transparenz, mit Professor Rossi zum Beispiel auch mit Informationsfreiheit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Auch mit Bezug zur EU, auch die Abgrenzung, was soll denn transparent sein, was darf auch nicht transparent sein. Herr Dr. Brink natürlich hat auch den IFG-Kommentar mitgeschrieben und Esther Mehnhardt setzt sich gerade im Bereich Transparenz, Informationsfreiheit auch journalistisch damit auseinander, recherchiert in vielen Bereichen zu diesem Thema. Und Frau Professor Haag haben wir eingeladen, weil auch das Landesmuseum Württemberg sich mit dem Thema Diskurs in der Demokratie auseinandersetzt. Ein sehr wichtiges Thema, auch für älteres Publikum und für die Kleinen, das heißt nämlich Streit. Dazu wird es auch eine Ausstellung geben im Landesmuseum. Das ist ganz wichtig, auch das Thema gerade heutzutage bei dem Thema Wahlen, bei dem Thema Streitkultur, bei dem Thema Diskurs in der Demokratie, mal damit zu diskutieren.
Super. Wir haben den Moderator dieser Veranstaltung nicht erwähnt und ich schaue dich an, lieber Chef. Willst du schon sagen, was…
Ich muss auch was machen.
Ja, hier steht…
Steht da. Ja, gut, dann mache ich es. Dann moderiere ich.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Also, es gibt Popcorn und Getränke frei, hat mir Sabine gesagt.
So
ist es. Hast du nochmal nachgerufen?
Habe ich nochmal nachgerufen, genau. Also, wir haben gesagt, für den Einstieg soll sich jeder mal eindecken. Genau, um gemütlich im Kino zu sitzen, um das Kino-Feeling auch ganz hautnah zu erleben. Und natürlich ist auch jeder gehalten, mitzudiskutieren.
Und jetzt bin ich auch motiviert. Ah. Ja, also ich wusste ja, also Popcorn, wenn es Popcorn gibt, dann moderiere ich auch.
Okay, siehst du. Was willst du uns sagen, was dich da interessiert? Hast du Erkenntnisinteresse oder willst du da das mal laufen lassen und gucken und es noch nicht uns allen hier erzählen?
Ja, die Fragestellung, die da dahinter liegt, ist da tatsächlich eine wahnsinnig interessante, auch so aus meinem alten Leben heraus, indem ich Artikel 5 Grundgesetz hoch und runter gedacht habe. Also Medienfreiheiten, Informationsfreiheit und auch Whistleblowing und wie das alles zusammen ja auch wirkt, auch Redaktionsdatenschutz dann wiederum, ja, dass er also nicht einfach so ja in eine Redaktion hineingehen kann und Dinge beschlagnahmen kann, weil man sagt, hier gibt es den Vorwurf eines Landesverrats, also da gibt es schöne klassische Fälle und sogenannte Enthüllungsjournalismus oder Investigativjournalismus. Ja, die Bezüge einfach dann auch zu dem, was uns hier ja täglich betrifft. Das sind super spannende Fragen. Wir denken da ein bisschen Europa mit. Was wir, glaube ich, noch nicht so richtig drin haben, ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der dazu auch schon relativ viel gesagt hat. Aber das kann ich ja ergänzen dann.
Ja, und dann, was eine Überleitung für den zweiten Tag. wenn Europa Thema ist, Sabine, ein alter Bekannter, will ich sagen, Markus Spörer, kommt wieder. Den haben wir schon mal gehört, toller Typ, war super interessant. Der erzählt jetzt auch so ein bisschen, wie es lief, wie es läuft auf der europäischen Ebene. Was sind da am 12. Juni, am zweiten Tag, also nachdem wir einen Film geguckt haben, heiß diskutiert haben, geht es am nächsten Tag ein bisschen gemäßigter zu. Wir treffen uns hier bei uns in der Dienststelle. Der 11. ist im Kino, Atelier am Bollwerk. Alle Infos dazu gibt es bei uns auf der Homepage. Und am zweiten Tag ist das der richtige Fachtag, der dann auch noch mit Vortrag, Diskussion und so ist. Und Markus Spörer ist da. Willst du den zweiten Tag mal ein bisschen aufreißen, dass wir so einen Blick dafür haben?
Mhm. Der zweite Tag ist auch dazu gedacht, dass gerade die sich auch im beruflich mit Informationsfreiheit und Datenschutz beschäftigen, noch die Möglichkeit haben, da nochmal vertiefte Kenntnisse zu erwerben. Und genau, 2022 haben wir Markus Spörer das erste Mal eingeladen, weil wir eben auf die Ombudsfrau, die europäische Ombudsfrau aufmerksam geworden sind, Emily O'Reilly. Seit sie die Ombudsfrau war, hat sich viel getan auf EU-Ebene. Sie hat viel bewirkt, also was den Zugang zu amtlichen Dokumenten, heißt es auf EU-Ebene, gerade bei der Kommission betrifft. Sie kritisiert sie auch heftig, sagt, dass Verfahren oft zu lange dauern, dass Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden. Hat auch klar gesagt, dass auch zum Beispiel solche Dokumente, die vielleicht digital sind, also SMS, durchaus amtliche Dokumente sind. Und auch da besteht ein Anspruch auf Zugang. Die müssen veraktet werden und zu denen soll auch ein Zugang gewährt werden. Und Markus Spörer wird uns ein bisschen einen Abriss geben. Also wird uns ein bisschen zeigen, was konnte auf EU-Ebene in Sachen Transparenz bewirkt werden. Welche Projekte sind angegangen worden? Macht sich auch sehr, sehr stark für das Thema die Emily O'Reilly. Gerade Flüchtlinge und der Umgang mit Flüchtlingen hat da auch sehr stark Frontex kritisiert und gesagt, ja, es gibt Dokumente, die müssen vertraulich sein, weil sie einfach Menschen schützen. Aber auch solche, da soll ruhig die Öffentlichkeit wissen, was die Verwaltung da macht oder was im Auftrag so eine Agentur auch macht. Denn schließlich sind es die Bürgerinnen und Bürger, die das Ganze finanzieren. Also der Ansatz zu sagen, ich gucke über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus, den schreiben wir fort in diesem Jahr.
Super. Darf ich mich als Bürger auch an die Ombudsfrau wenden?
Jederzeit. Man kann sich über die Homepage direkt an die Ombudsfrau wenden. Es gibt viele Kanäle, also einfach per E-Mail, man kann sich da dran wenden. Man muss das Ganze auch nicht auf Englisch übersetzen. Man kann in Deutsch, kann man hinschreiben. Das wird dann übersetzt. Deswegen hat sie auch viele Berater aus unterschiedlichen Nationen, die Sprachen sprechen. Und man bekommt die Dokumente tatsächlich dann auch so, zum einen, wie sie im Original vorhanden sind, aber man kann natürlich auch gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man eine Übersetzung direkt von der EU-Ebene dazu bekommt.
Wenn ich mir das Programm noch angucke, da geht es schon so ein bisschen so, also um die Frage Transparenz unbedingt, dann aber auch die Frage, wo sind Grenzen, wo ist es vielleicht nachvollziehbar, dass keine Transparenz da ist. Also wir gehen da schon genau an die Grenze von dem, was man, also in den Gläsern, die gläserne Verwaltung wollen wir offensichtlich nicht, oder aber eine transparente Verwaltung.
Ganz genau. Wir spielen ja auch zwei Themen und zeigt ja auch, dass wir den Datenschutz mitdenken. Also, dass es nicht Transparenz um jeden Preis geben kann, sondern dass da auch andere widerstreitende Rechte mitbedacht werden müssen. Nicht nur Datenschutz, da gibt es auch noch andere wie Urheberrecht oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Aber durchaus die Frage wird auch von Herrn Dr. Brink nochmal aufgegriffen, dass es eigentlich die Verwaltung die Verpflichtung hat, transparent zu sein. Es sei denn, es spricht ein Schutzgrund dagegen. Und auf der anderen Seite, was sind denn überhaupt die Schutzgründe? Also das Thema wird von Professor Rossi aufgegriffen. Was ist denn gut an Vertraulichkeit, also vertrauliche Informationen, zum Beispiel datengeschützte Informationen? Aber was ist schlecht an Heimlichtuerei? Wir wollen die informationspflichtigen Stellen aufmerksam machen. Wir wollen sagen, ja, es gibt widerstreitende Argumente und die muss man auch bedenken. Aber trotzdem muss man Informationsfreiheit immer mitdenken. Das gehört einfach dazu in der Demokratie.
Da wird es auch wieder ein Gespräch mit Politikern geben vom Landtag. Abgeordnete werden da sein und es wird ein Thema geben, Chef, kein Podcast ohne KI. Haben wir uns irgendwie mehr oder weniger vorgenommen. Und du wirst zu KI und Chancen und Risiken in Bezug auf Informationsfreiheit sprechen.
Ja.
Gibt es Popcorn, als, Sabine?
ja, als Chancen natürlich.
Nein, aber Gummibärchen gibt's.
Okay. Kann man auch der Informationsfreiheit natürlich durch bestimmte Techniken zum Durchbruch verhelfen oder es einfacher machen, ja, indem man zum Beispiel automatisiert schwärzt oder ähnliches. Also die KI hat Chancen in verschiedenen Bereichen und selbstverständlich auch für die Informationsfreiheit.
Okay, ich sagte es, am Anschluss gibt es dann noch ein Gespräch, eine Gesprächsrunde und dann sind die IFG-Daves, finden dann sozusagen einen Abschluss, wo man dann nochmal ein bisschen wahrscheinlich zusammen hocken kann und plaudern kann.
Genau. Wir werden auch Esther Menhardt nochmal hören, super, die am Abend zuvor ja schon auf dem Podium sitzt. Und was toll ist, dass sie nochmal so…
Sie spricht auch zu KI, ne?
Sie spricht auch zu KI und sie spricht eben aus der Sicht einer Journalistin zum Thema KI. Dann ziehen wir sozusagen den roten Faden, den wir am ersten Abend ausrollen, den ziehen wir weiter, rollen ihn noch ein Stückchen weiter, weil wir sagen, klar, man kann über KI rechtlich diskutieren, aber jetzt schauen wir mal, was sagt eine Praktikerin, also die wirklich tagtäglich auch sich um das Thema kümmert und aber auch damit arbeitet, konkret eigentlich zum Thema KI in der öffentlichen Verwaltung.
Spannend. Also die FG Days wird eine spannende Veranstaltung. Alle herzlich eingeladen. Alles kostenlos. Popcorn gibt's auch. Vielleicht und am zweiten Tag Gummibärchen, habe ich jetzt gelernt. Das ist sehr gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Und apropos, würde ich sagen, öffentliche Verwaltung und Informationsfreiheit, das Thema Transparenzportal. Ich habe nochmal nachgeschaut. Wir haben in der Podcast-Folge 32 zusammengehockt. Das war Ende vergangenen Jahres. Da habt ihr angekündigt, ja, wir sitzen da bei der IFK und basteln da so an einer Orientierungshilfe. Die wird im Frühjahr 2024 veröffentlicht. Jetzt haben wir das Ding. Es gibt eine Orientierungshilfe der Konferenz der Beauftragten für die Informationsfreiheit, Informationsfreiheitsbeauftragten, kurz IFK. Und jetzt gibt es ein Transparenzportal, eine Orientierungshilfe. Warum gibt's die? Was soll die bringen? Wir haben kein Transparenzgesetz in Baden-Württemberg, aber wir haben dieses Ding federführend mitgeschrieben. Chef, warum gibt es diese Orientierungshilfe, die bei uns auf der Homepage zum Download?
Ja, manchmal muss man ja vielleicht auch andersrum denken. Ich will jetzt nicht sagen, das Pferd von hinten aufzäumen, aber wenn man gute Tipps bekommt, wie man ein technisches Portal, also eine Infrastruktur ausrollt und dann vielleicht überlegt, na dann kriegen wir das hin. Wir können ein solches Transparenzportal mit gar nicht so großem Aufwand gut ausrollen. Dann dient das selbstverständlich der Transparenz, auch wenn man kein Transparenzgesetz hat, das man sich natürlich nach wie vor wünscht.
Und dazu haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, weil wir hatten ja auch einen Vorschlag für ein Transparenzgesetz gemacht. 2022 im Oktober haben wir in Freiburg groß vorgestellt. Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht passiert ja ein bisschen was. Man kann sich ja daraus bedienen, man muss nicht alles übernehmen, aber das ist ja schon mal ein guter Ausschlag. Und andere haben ja auch schon ein bisschen an Transparenzgesetzen gebastelt. Und dann hat man sich so gefragt, naja, technisch könnten wir jetzt noch ein bisschen was nachlegen und haben deshalb auch sehr gerne und sehr, sehr konstruktiv mit allen anderen Beteiligten im Arbeitskreis Informationsfreiheit eine Praxishandreichung entwickelt, wirklich ein Hands-on-Ansatz. Wir hatten uns so die Vorgabe gemacht, 8 bis 10 Seiten, jetzt sind 7 geworden, umso besser. Es geht darum, kurz und knapp darzustellen, wie kann ich das eigentlich ganz gut machen, mit den Mitteln, die ich habe, ein Transparenzportal aufzusetzen. Was muss ich beachten? Aber letztlich, wie kann ich das gut umsetzen?
Dann würde ich gleich weitermachen und zu einem Urteil des Monats kommen vom Bundesverwaltungsgericht. Die sitzen in Leipzig und es geht um die anonyme Antragstellung. Chef, bevor du mich fragst, Aktenzeichen 6C822, Urteil vom 20. März 2024.
Natürlich hätte ich gefragt.
Ja. Dann stelle ich gleich die Frage, die ich sonst stelle. Wer hat gewonnen? Worum ging's und wer hat gewonnen?
Nicht gewonnen hat vielleicht die Informationsfreiheit, fürchte ich sagen zu müssen.
Ja, wir haben noch keine Urteilsbegründung. Tatsächlich ist die noch nicht veröffentlicht. Deswegen können wir tatsächlich nur Mutmaßungen zum Teil anstellen, aber durchaus schon sagen, dass wir uns natürlich einen anderen Ausgang gewünscht hätten. Es war nämlich tatsächlich so, dass in der Pressemitteilung ganz einfach nur steht.
Warte, kurz einen Schritt zurück, einfach den Sachverhalt. Was war vor Gericht, welcher Sachverhalt? Und dann kommen wir auf das Weitere, wie entschieden wurde, dass wir einmal kurz damit alle auf dem Stand sind. Worum ging es bei diesem Urteil?
Ja, Frau Colini war doch gerade schon dabei. Ne?
Also ursprünglich ging es eigentlich darum, dass über das Portal Frag den Staat eine Anfrage gestellt wurde an das Bundesinnenministerium auf Zugang zu bestimmten amtlichen Informationen. Und daraufhin hat das Bundesinnenministerium entschieden, dass diese Anfrage so nicht zulässig sei, weil die antragstellende Person ihre Anschrift nicht zur Verfügung gestellt hätte. Es ging dann einen Schritt weiter, dass die antragstellende Person auf Anforderung die Anschrift zur Verfügung gestellt hat und auf eine weitere Anforderung einer alternativen E-Mail-Adresse, weil anscheinend die E-Mail-Adresse über Frag den Staat auch nicht möglich war nach Ansicht des Bundesinnenministeriums, sogar noch eine alternative Anschrift zur Verfügung gestellt hatte. Letztlich ging es dann eigentlich gar nicht mehr ob die Information zur Verfügung gestellt wird oder nicht, sondern es kam dann zu einem Vermittlungsverfahren mit dem Bundesbeauftragten für Informationsfreiheit, der sagte, naja, es wurde ja ein zulässiger Zugang unter der die antragstellende Person erreicht werden kann, eröffnet. Warum muss denn noch eine Anschrift und noch eine weitere E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt werden? Das würde dem Datenminimierungsgrundsatz widersprechen. Daraufhin hat der Bundesdatenschutzbeauftragte eine Warnung erlassen und hat gesagt, so geht's nicht, liebes Bundesministerium des Inneren. Das war konkret genug, der Zugang war eröffnet und du musst die Informationen auf Basis der E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen.
Also sozusagen eine informationsfreiheitsfreundliche Verwarnung, wenn ich das mal so sagen darf.
Genau, mit Begründung aus dem § 3 BDSG in Verbindung mit DSGVO. Insofern war es eine ganz kuriose Geschichte eigentlich. Wir haben tatsächlich ein Urteil, in dem es um beide Rechtsgebiete geht und man auch immer schön differenzieren muss, in welchem Rechtsgebiet wir gerade sind, denn es geht noch um ein weiteres Rechtsgebiet, nämlich das Verwaltungsverfahrensgesetz, über das letztlich dann auch das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden hatte. Also es gab ein bisschen so einen Schlagabtausch, sage ich jetzt mal. Das VG hat dann entschieden, das VG Köln war es, hat entschieden. Die Verwarnung war nicht rechtens und das OVG hat dann entschieden. Die war doch rechtens, weil Datenminimierungsgrundsatz greift. Außerdem ist nach IFG nicht ersichtlich, dass eine Antragstellung mit völliger Offenlegung der Adresse erfolgen müsse. Und hat dann gesagt, nee, das ist ja rechtens gewesen. Daraufhin gab es dann die Revision zum Bundesverwaltungsgericht. Und jetzt haben wir hier die Pressemitteilung vorliegen, dass es doch rechtens war, dass eben die Anschrift angefordert wurde und die alternative E-Mail-Adresse. Und dass eben dies erforderlich war zur ordnungsgemäßen Bearbeitung des Auskunftsersuchen.
Und du hast vorhin angedeutet, aber begründet ist es noch nicht. Chef?
Tja, die Erforderlichkeit oder Ausführungen zur Erforderlichkeit vermisst man jedenfalls in der Pressemitteilung. Also mir ist das nicht direkt klar, warum es in dieser Konstellation zwingend der postalischen, der physischen Adresse bedarf. Ne? Also was ist Hintergrund? Hier möchte jemand eine Information. Er hat dafür einen Kanal zur Verfügung gestellt, den er sozusagen für den Hinweg benutzt und dann könnte man den auch für den Rückweg benutzen. Also ich sehe nicht, dass man hier umschalten muss auf einen analogen Brief, das erschließt sich mir jetzt einfach nicht. Also von daher die Ausführungen zur Erforderlichkeit an der Stelle, kann ich der Pressemitteilung jedenfalls nicht entnehmen. Und jetzt wird es mal richtig spannend, die Urteilsbegründung, weil da hoffen wir, dass da Butter bei die Fisch kommt. Sonst finde ich es schwer nachvollziehbar.
Genau, vor allem, weil es ja sowohl im Verwaltungsverfahrensgesetz als auch in den Landesverwaltungsverfahrensgesetzen schon die Vorschrift gibt, schon des Längeren, dass eben auch eine elektronische Zustellung eines Verwaltungsaktes zulässig ist und auch möglich ist. Und wir haben ja auch Gesetzesvorgaben im E-Government-Gesetz und auch das neue Online-Zugangsgesetz soll ja letztlich eine Digitalisierung vom Anfang bis zum Ende ermöglichen. Insofern sind wir sehr gespannt. Es ist nämlich so, dass tatsächlich da zwei Rechtsvorschriften auseinanderfallen, und zwar diejenigen des Verwaltungsverfahrens und die des zur Verfügungstellung der Informationen. Denn wenn das BMI jetzt die Informationen an die antragstellende Person zur Verfügung stellt, da hat die antragstellende Person das Recht zu sagen, ich möchte eine Kopie, ich möchte das auf elektronischem Wege, ich möchte das per Download-Link zum Beispiel, und da müsste das BMI dann begründen, warum dies nicht möglich sei. Beim Verwaltungsakt aber wird plötzlich ein zweiter Weg aufgemacht, nämlich plötzlich wieder der Postweg. Und ja, da sind wir gespannt, wie das begründet wird. Es liegt im Ermessen, das sagt auch das Verwaltungsverfahrensgesetz, es ist so, im Ermessen der Behörde, ob sie einen Verwaltungsakt elektronisch zustellt oder eben schriftlich per Post zustellt. Okay. Genau. Und wenn sie sagt, ich übe mein Ermessen so aus, dass ich es eben schriftlich per Post mache, dann muss die antragstellende Person das auch so hinnehmen. Die Frage ist, mit welcher Begründung?
Okay. Ja, Ermessen kann auch mal reduziert sein, ja, kann sogar mal auf null natürlich reduziert sein, aber das muss man halt begründen, wieso das denn jetzt da so war.
Ja. Und es gibt natürlich auch Formvorgaben in den spezialgesetzlichen Regelungen, die natürlich dann greifen und sagen, okay, da gibt es eine bestimmte Formvorschrift, das muss schriftlich sein oder per Post. Das ist natürlich so.
Okay, und wenn jetzt sozusagen das Urteil erstmal sagt, es ist zulässig, nach der Adresse zu fragen, was heißt das jetzt, wenn wir auf uns gucken, für Baden-Württemberg, für unsere Praxis?
Das würde dann, müsste man natürlich gucken, wie das begründet wird, würde aber dann bedeuten, dass natürlich die Möglichkeit besteht, immer nach der Adresse zu fragen und immer postalisch zuzustellen, wenn tatsächlich das so in der Begründung, wenn die Begründung das hergibt. Was natürlich auf der einen Seite, muss man ganz klar sagen, auch ein Mehraufwand ist. Also man müsste ja dann sicherstellen, dass dieser schriftlich erlassene Verwaltungsakt auch tatsächlich zugeht. Das müsste ich ja dann eigentlich entweder per Postzustellungsurkunde oder zumindest per Einschreiben machen, was natürlich wieder viel mehr Aufwand ist. Und da ist die Frage, ob das der Digitalisierung zuträglich ist. Und wenn wir sagen, die informationspflichtigen Stellen sind ja eh schon überlastet, ob man dann noch sagen kann, ihr solltet alle die Anschrift anfordern und solltet alles wieder auf dem Postweg machen.
Okay. Und ist das, wenn ich vom Bundesverwaltungsgericht war, danach kommt nichts mehr?
Strukturell daran zu denken, muss sowas nicht vor das Bundesverfassungsgericht, kriege ich es dahin, verfahrensmäßig. Dann gibt es potenziell, wenn wir Unionsrecht noch im Raum haben, auch eine Vorlage an den EuGH, je nachdem, ob sich das anbietet. Hier wohl so direkt fällt mir das jetzt noch nicht ein. Oder auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, den ich so gerne erwähne.
Okay. Aber dazu könnt ihr jetzt noch nichts sagen.
Nee, es kommt jetzt wirklich auf die Begründung an. Das müssen wir uns dann mal angucken und tief drüber nachdenken.
Wir werden auch gucken, was es dann für Implikationen bedeutet für uns in Baden-Württemberg. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu gucken. Und wir sind auch gespannt, weil Gerichte müssen ja immer so ein bisschen alles, gerade einer der obersten Gerichtshöfe muss alles ein bisschen im Blick haben, wie das eben auch mit der Digitalisierung in Einklang zu bringen ist. Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil sich da natürlich auch durch die EU natürlich viel tut.
Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es kurz und knapp gemacht. Die IFG Days, darauf will ich nochmal hinweisen, 11. 12. Juni hier in Stuttgart. Am 11. Juni abends geht's los, glaube ich, ab 18 Uhr am Atelier im Bollwerk, und ein spannender Film, spannende Doku, schöne Diskussion mit Popcorn.
Und am 12. Nur Softgetränke.
Und Softgetränke. Genau. Und am 12. geht's hier weiter.
Nur solange der Vorrat reicht.
Okay. Und vielleicht sind tatsächlich die Urteilsgründe schon da Und dann können wir bei den IFG-Days richtig schön diskutieren.
Das könnte doch was sein, dass man dann über Transparenzportale und die Urteilsbegründung dort noch einmal miteinander sprechen kann. Vielen Dank, lieber Chef. Vielen Dank, liebe Sabine. Vielen Dank, liebe Zuhörenden. Und das war's von uns.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.